vielleicht eine kurze Einführung mache in das, wo wir momentan dran sind. Es sind ein paar Monate und noch ein paar Monate werden dran sein. Ich habe über die letzten paar Jahre das Alte Testament wirklich anfangen entdecken. Als ein hochinteressantes und spannendes Handbuch für mein Leben. Weil ich einfach herausgefunden habe, dass das Alte Testament die Geschichte vom Volk Israel, die Geschichte von Menschen ist, die wie du und ich einfach unterwegs sind auf dieser Welt und mit verschiedensten Themen zu kämpfen haben und Hochs und Tiefs erleben. Und die Hochs und Tiefs, die sind nicht zufällig, sondern die Hochs und Tiefs, die sind abhängig von den Entscheidungen, die wir treffen und von den Haltungen, die wir haben. Und von den Finden, die uns begegnen. Das ist schon ganz wichtig. Es ist nicht bei weitem nicht alles von uns her, sondern hat auch ganz viele äussere Einflüsse. Und das sehen wir so gut, die Geschichte vom Volk Israel, was die Einflüsse verfolgen können und was die Entscheidungen vom Volk Israel verfolgen können, so positive oder negative Art. Und darum ist für mich mehr und mehr das Alte Testament wirklich zu einer Instruktion geworden, wo ich schauen kann, ja, wo hat jetzt das Volk Israel oder Leute vom Volk Israel gut reagiert, was sind die Folgen davon waren und wie ist der Segen zu ihnen gekommen nachher. Und wir haben vor ein paar Monaten angefangen mit Geschichten aus dem Alten Testament, die anzuschauen und zu schauen, was die uns zu sagen haben im Vergleich zu heute. Und zu schauen, wo die irgendwie sich als mögliche Geschichten in unserem Menschenleben genau gleich abspielen können. Jetzt, das Alte Testament ist ja zeitlich etwas länger als das Menschenleben. Und ich werde das wirklich ein Stück weit so verstanden haben, dass das Alte Testament wie eine Extended Version von unserem Leben ist, so aufblasen, zeitmässig. Wenn es hier 70 Jahre sind, könnten sie nach dem 7 Tage, 7 Wochen, 7 Jahre sein in unserem Leben. Und es gibt, ich denke, wir können es, wenn wir das von Anfang an anschauen, so, und sehen, dass das Alte Testament nicht einfach nur eine Geschichte ist. Weil das Alte Testament ist mal eine Geschichte, ist eine geistliche Geschichte und ist ein Bild. Da sind drei Ebenen in dem Alten Testament drin. Und wenn wir auf der ersten Ebene bleiben stehen, dann verlieren wir extrem viel. Wenn wir auf der zweiten Ebene sind, dann fangen wir ein bisschen etwas kennenlernen. Und in der dritten Ebene wird es dann wirklich ganz praktisch für uns. Und wir sind jetzt dran, so Menschenleben anzuschauen. Und die Menschenleben sind sehr, sehr interessant. Und als ich über David anfangen zu reden, habe ich gedacht, ja, vielleicht 3-4 Mal. Denkst du? Wir sind noch nicht einmal bei dem Punkt angekommen, wo er König geworden ist. Und zwischenzeitlich weiss ich, dass er 30 Jahre nicht König war und 40 Jahre König war. Das heisst, wir haben also eigentlich einen ganz, ganz grossen Teil von seinem Leben noch überhaupt nicht gestreift und werden heute definitiv auch nicht so weit kommen. Wir werden sicher heute nicht bis zu ihrer Salbung zum König kommen, sondern immer noch in dem Stadium befinden, wo er eigentlich schon gewusst hat, dass er König ist. Oder König wird. Und immer noch auf der Flucht ist vom Thron. Weil er verfolgt wird. Und ich habe herausgefunden, jetzt eben gerade gestern, endlich für mich, eben wie alt er war, als er König geworden ist. Und als er zum König gesalbt worden ist, war er ja definitiv noch ein Jüngling gewesen. Er war noch nicht alt genug, für den Krieg zu sein. Das heisst, so wie ich das so verstehe, war er dann noch nicht 20 gewesen. Da er aber erst 30 war, als er König geworden ist, war er doch wirklich lang unterwegs gewesen und lang verfolgt worden, bis er endlich auf seinen Thron gekommen ist. Und was mich so interessant dürft, ist, er ist 30 geworden, als er König geworden ist. Wie alt war Jesus, als er seinen Dienst angefangen hat? Auch 30. Wie lange war der Paulus in der Wüste, in seiner Wüste, bis er unterwegs war? 14 Jahre. Und wenn wir anlesen, das ist ein Annahme von mir, wenn wir anlesen, dass er etwa 16 war und dann wäre er ein junger Mann, und dann zum König gesalbt worden ist, dann war er auch fast so lange in der Schule gewesen, bevor er dann schlussendlich seine Aufgabe übernommen hat. Für mich ist das immer noch interessant zu sehen, dass die Männer, die wirklich eine Aufgabe haben im Reich Gottes in der Bibel, nicht mit 20 ihren Dienst mit voller Energie und voller Weisheit antreten haben. Sondern die meisten waren 30 oder älter. Der Mose war ziemlich viel älter. Es ist nicht gut möglich, dass man 40 Jahre schon anfühlt und mit 30 das Volk Israel in Freiheit führen kann. Da haben wir ein kleines mathematisches Problem. Oder? Und die Jahre waren damals auch schon Jahre. Nicht so, dass die Jahre früher kürzer waren. Die Leute 900 geworden sind zum Teil. Das ist schon wichtig. Ja, ich will jetzt einfach weiterfahren in dieser Geschichte. Und letztes Mal sind wir ja durch, wo der David geflohen ist, sich wahnsinnig gestellt hat, um sich das Leben zu retten. Und er eine Horde Leute um sich gesammelt haben, die verloren waren. Und das hat mir so interessant gedacht. Er ist auf der Flucht vor seinem Thron. Er musste fliehen vor seinem Thron, weil sein Vorgänger ein signifikantes Problem gehabt mit ihm. Und sein Ziel war das einzige, ich muss den David umbringen. Und das ganze Königreich drum und dran hat ihm nicht so gekümmert. Und schon interessant, dass nämlich das Königreich schlussendlich wegen dem am Anfang der Zeit von David überhaupt keinen Bestand hat, weil der Saul schlicht und ergreifend am falschen Ort durch ist und am falschen Ort hergeschaut hat. Seine Aufgabe hat er gefunden, ich muss den David eliminieren, der nimmt mir sonst den Thron weg. Und so ist ihm nachgejagt. Und jetzt kommen wir zu zwei Episoden, die ich heute anschauen möchte, wo wieder ganz ein Haufen interessante Aspekte von der Haltung von dem Mann, von David, drinnen sind. Und auch einer anderen ganz interessanten Person werden begegnen vom Alten Testament. Es ist nur eine kurze Geschichte, und gleich finde ich es ganz spannend. Also ein kurzer Abschnitt vom Alten Testament. 1. Samuel 24 ist etwa dort, wo wir uns befinden. Und der David ist geflohen vor dem Saul und ist dann in eine Höhle gekommen. Und hat sich hinter dieser Höhle versteckt. Und der Saul hat sich, wie auch spannenderweise, ordained. Und ich finde es wieder spannend, wie das organisiert war vom Herr. Und ich denke, schon etwas, was ich gleich schon einfügen möchte. Wenn wir das Alte Testament, nur einen kleinen Abschnitt aus dem Alten Testament lesen und den Gesamtüberblick drin nicht sehen, dann haben wir ein echtes Problem mit gewissen Geschichten. Wie kann das nur sein, dass so etwas Grobes passiert? Wir müssen das ganze Alte Testament als einen Heilsplan sehen, eine Heilsgeschichte sehen, wo der Herr sein Volk als einzige Zeug auf dieser Welt bewahren will. Er hat keine anderen gehabt. Wir haben keine Menschen gehabt, die Jesus Christus sich gedreht haben, wie wir heutigen Tags. Und darum musste er das Volk bewahren, dass es vor ihm konnte Zeugen sein von ihm als Gott, der wirklich alles im Griff hat. Und darum hat natürlich das Volk Israel aufgrund von ihren Sünden und ihren Fehlern einen Haufen Abschläge und Leiden und Verluste müssen erleiden. Und ich glaube, wir können das selber sagen, dort, wo wir daneben schalten, erleiden wir genau das Gleiche. Genau gleich liegen wir Verlust und Abschläge und haben Sachen nicht, die wir haben könnten, weil wir irgendwo am falschen Ort stehen. Und so ist es jetzt auch wieder eine spannende Organisation vom Herr, dass er den David prüft. Das war eine Prüfung für den David, die ganze Situation dort in der Höhle Engedi. Echte Prüfung, was hat mein zukünftiger König für eine Herzenshaltung? Gut, da haben wir jetzt gerade am Ende eine interessante Diskussion zum Thema Souveränität vom Herrn mit ein paar Leuten, hat der Herr ja gewusst, was wird passieren. Und die Prüfung, die der Herr an Menschen stellt, ist dem Herr der Ausgang natürlich bewusst. Und er stellt die Prüfungen nicht für sich an die Menschen, sondern für einen Menschen an ihn selber. Und die Prüfungen sind zum Stärken oder zum Korrigieren von Haltungen und Einstellungen. Oder? Und so ist es so, dass der David hinter der Höhle ist und der Saul vor der Höhle. Und der Saul war nicht alleine. Der Saul war mit 3000 Mann unterwegs, um den David zu besiegen, mit seinen 600 Mannen. Ja, der David hat natürlich gemerkt, dass der Saul vor der Höhle sein Nachtlager aufgeschlagen hat, und seine Leute auch. Und jetzt kommt die Prüfung, jetzt kommt der Anfang. Oder? Die Leute, natürlich, die Nachfolger von David, das waren nicht Männer von grosser geistlicher Weisheit, sondern es heisst, es waren Männer, die wortwörtlich in Not und allerlei Männer in Not und Schuld und verbitten Herzens waren. Also, das waren nicht die geistlichen Grösse, die da mit David unterwegs waren, sondern die verlorenen Menschen. Oder? Not und Schuld auf Bitterkeit in dem Herzen gehabt und die dachten, so jetzt, das ist jetzt die Chance. Oder? Da sprachen die Männer Davids zu ihm, Vers 5. Siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir sagt, siehe, ich will deinen Feind in deine Hände geben, dass du mit ihm tust, was dir gefällt. Und David stand auf und schnitt leise einen Zipfel vom Rock Sauls. Und da kommt jetzt die grosse Herausforderung. die Menschen um David herum sagen ihm, schau da, der Herr hat dir jetzt die Hand gegeben. Haben wir nicht so eine Situation, wo Menschen sagen, das ist doch jetzt die Gelegenheit. Er greift doch die Gelegenheit im Schopf. Und dazu würde ich sagen, die Welt hat nie recht. Die Menschen um uns herum, weil sie nicht vom Herrn geführt sind, haben nie recht. Das ist wichtig. Das ist eine ganz, ganz wichtige Aussage. Und wie gründe ich das? Jesus fragt seine Jünger mal, was sagt die Welt, wer ich bin? Und die Welt sagt allerlei, aber nicht, du bist Gottes Sohn. Also hat die Welt eine falsche Perspektive zum Ganzen. Und der David lässt sich ein Stück weit hinreissen zu dem. Und seit dem Saul einen Rockzipfel ab. Aber danach schlug ihm sein Herz, dass er den Zipfel vom Rock Sauls abgeschnitten hatte, Vers 6. Und er sprach zu seinen Männern, das lasse der Herr ferne von mir sein, dass ich das tun sollte und meine Hand legen an den Herrn, den Gesalbten des Herrn, den er ist, der Gesalbte des Herrn. Der David hat echt Herzklopfen bekommen. Und ich glaube, das passiert uns auch, wenn wir plötzlich etwas machen. Ich kenne das, dann kann es auch poppeln. Ui, jetzt muss ich aufpassen, was mache ich jetzt? Oder? Und der David sieht, Ich darf mir nicht selber Recht verschaffen. Das kommt nachher noch, oder, von dem her, oder? Und sagt, Leute, ich bin nicht der, der die Hand an Gesalbt vom Herr legt. Ich bin nicht der, der die Obrigkeit stürzt. Römer 13 wäre die neutestamentliche Ausführung zu dieser Aussage von David, was heisst, seid eurer Obrigkeit untertan. Es gibt noch einen anderen Abschnitt, wo der Paulus über Sklaven redet, wo er sagt, ordnet euch euren Meister unter, nicht nur den Gütigen, sondern auch den Wunderlichen. Und formuliert das so, das Wort wunderlich lässt sehr viel Spielraum offen für die Vorgesetzten, oder? Und ich will das wirklich bewusst so verstanden haben. David sagt, ich will die eingesetzte Autorität respektieren. Ich sage jetzt respektieren, ich sage nicht, ich will deren nachfolgen. Das ist nicht das Gleiche. Er respektiert die Autorität, er folgt dem Saul definitiv nicht nach, er sagt davon von ihm. Das ist nicht ganz das Gleiche, oder? Und er geht dann noch weiter und dann heißt, und David wies seine Männer von sich mit harten Worten und ließ sie sich nicht an Saul vergreifen. Oder? Und dann geht die Geschichte weiter. Der Saul wacht auf und geht ein bisschen weg. Und dann kommt der David aus der Höhle auf und ruft ihm hin und lachen. Und was macht der David? Der David ruft dem Saul. Und dann ist interessant hier. Machte sich auch David auf ihm nach und ging aus der Höhle und rief Saul nach und sprach, mein Herr und König. Nicht Saul, sondern mein Herr und König. Saul sah sich um und David neigte sein Antlitz zur Erde und fiel nieder. Und was das für eine Haltung ist, ist die Haltung von Wertschätzung und Verachtung am Vorgesetzten oder, sagen Sie, am Vorgesetzten oder dem Chef gegenüber, der Autorität gegenüber. Und Jesus hat genau das Gleiche gemacht. Jesus hat sich nicht überhoben über Pilatus oder über die anderen, sondern hat sich dort auch einfach dem Schicksal gefügt. Und genauso ist da wieder eigentlich so etwas, wo der David in seinem Herz wieder das widerspiegelt und zur Aussage führt, dass es heisst, er ist Mann nach dem Herzen Gottes gewesen. Und ich werde dann später noch auf einen weiteren Aspekt eingehen, wo ich wichtig finde in diesem Zusammenhang, was für eine Herzenshaltung der David auch noch gehabt hat. Und der David hat einfach die richtige Perspektive gehabt im Ganzen hin, von dem her, oder? Warum hörst du auf die anderen Leute? Was verfolgst du überhaupt mehr? Was bin ich schon für einen Grossen? Oder? Und sagt ihm auch, und das finde ich interessant, dass er das sagt. Er sagt dem Saul, siehst du, heute hast du mit den eigenen Augen gesehen, dass Gott dir hat in meine Hände geben können. Du hast es selber gesehen. Oder? Und sagt auch, Mir hat man auch gesagt, ich soll die umbringen. Aber ich habe es nicht gemacht. Und er sagt dann weiter unter, oder? Im Vers 13 sagt er nachher auch, warum dass er es nicht gemacht hat. Er sagt, der Herr wird Richter sein zwischen mir und dir und mich an dir rächen. Der David sagt mir so ganz klar, weißt du was? Du weißt, was du wirst erwarten. Der Herr wird zwischen dir und mir stehen und Richter sein und ich habe dir heute einmal mehr bewiesen, dass ich dir gegenüber Gutes mit Böses mit Gutes mit Böses umgekehrt. Böses mit Gutem vergilt, wenn es stehen kann. Oder? Und so wiederholt er diese Aussage dann noch einmal, oder? Der Herr sei Richter und richte zwischen mir und dir und sehe da rein und führe meine Sache, dass er mir Recht schaffe wider dich. Oder? Ganz deutlich sagt, Gott wird sich für mich wehren. Und das ist auch etwas, wo ich wieder so die richtige Perspektive, die richtige Haltung von diesem Mann aufzeigt. Mein Gott wird für mich streiten. Ich muss mir nicht recht schaffen. Mein Herr wird mir recht schaffen. Ich muss da nicht selber das Zeug in die Finger nehmen und schauen, dass die Sache richtig rauskommt. Oder? Und der Saul reagiert nachher und brüllt und merkt, ich mache wirklich etwas Falsches. Aber er ist so in dem Trott drin, dass er nicht richtig daraus rauskommt. Oder? Und in Vers 21 geht es so, wie er sagt, der Saul, nun siehe, ich weiß, dass du König werden wirst und das Königtum über Israel durch deine Hand Bestand haben wird. Und dann hat er die grosse Bitte, ja, sie wird nicht ganz gewährt bis zum Schluss. Verschwöre mir nun bei dem Herrn, dass du mein Geschlecht nach mir nicht ausrotten und meinen Namen nicht austilgen wirst aus deines Vaters Hause. Und David schwor es Saul, das zog Saul heim, David aber mit seinen Männern zog hinauf auf die Bergfeste. Dass alle gewusst, okay, der Mann wird König werden und ich muss jetzt einfach den, um einen Gefallen, dass er meine Familie nicht ausrottet. Warum? Er hat gewusst, der Saul hat gewusst, und das ist so etwas, was im Alten Testament immer wieder vorkommt, wenn ich einen Fehler mache und mich im Willen vom Herrn widersetze, dann wird aufgrund vom Gericht Gottes meine Familie ausgerottet werden. Das sehen wir manchmal im Alten Testament. Amelie, seine Priesterfamilie, ist ausgerottet worden, sein Priesterdienst ist hinfällig geworden, weil seine Söhne und er nicht genau gemacht haben, was der Herr wollte von ihm. Und ich habe das schon einmal erklärt, wenn jetzt da ein Sippe oder eine Familie ausgerottet wird, entspricht das einem Teil von unserem Leben, der seine Autorität komplett verliert. Es gibt Teilbereiche in unserem Leben, wo wir niemandem etwas erzählen können. Aufgrund von Sachen, die wir gemacht haben. Der Herr tut wiederherstellen, aber es geht zum Teil extrem lang, bis wir in diesem Bereich überhaupt etwas erzählen können. Oder es gibt Situationen, wo wir es mit anderen Menschen wirklich verkeben. Wo ich genau weiss, dort habe ich falsch reagiert und dort muss ich gar nicht mehr probieren, etwas wieder gut zu machen. Da habe ich den Mist geführt. Das wird nie mehr gehen. Und das sind so solche Sachen. Das ist so, da haben wir in einem Bereich unser Erbe ausgerottet. Das ist genau das, was alle gewusst haben, das hat er gemacht. Er weiß ganz genau, ich habe mich widersetzt, einem Herr. Und ich weiß, der Herr hat mich verworfen, der Samuel hat mir es gesagt, der hat geschossen. Weil ich falsch gehandelt habe, ich genau gewusst, wenn ich jetzt dem David noch nachgehe, darum hat der David schwören, dass er nicht umbringt. Und ein Sohn war ja am Königshof vom David dann schlussendlich. Oder? Was für ihn? Ein Krüppeli. Der mit den kaputten Füßen. Alle anderen sind schlussendlich eliminiert worden. Wirklich, oder? Und darum hat er Saul das nachher entsprechend einfach erbittet. Und jetzt ist es so, jetzt in dieser Situation hat er Saul gemerkt, vergiss es. Ich muss gar nicht versuchen, momentan den David umzubringen. Ich bin sowieso völlig daneben. Und zieht nachher ab und geht. Und der David hat eine gewisse Zeit in Ruhe. Und jetzt werde ich zu einer zweiten, ganz, ganz spannenden Geschichte kommen, wo ich vor allem die Frauen darauf aufmerksam machen will. Das ist eine Geschichte für die Frauen. Ist auch für die Männer ein Stück weit, aber es ist vor allem für die Frauen. Ich denke, für die Frauen ist es eine Ermutigung und für die Männer ist es eine Herausforderung. Der David war auf dieser Bergfeste und ist dann weitergezogen, ist weitergeflohen. Er hat gewusst, irgendwann geht es zum Saul wieder, oder? Wenn der böse Geist drüber kommt, dann dreht er wieder, oder? Und dann kommt er wieder hinten nach, also muss ich gleich weiter fliehen. Oder? Und er flieht und kommt nachher in eine weitere Wüste und dort hat es einen Mann gehabt, der ganz grosses Vermögen gehabt hat, Nabal geheissen. Und der Nabal, der hat scheinbar einen Haufen hatte, 3000 Schafe und 1000 Geissen. Und wir haben vor kurzem ein paar hundert Schafe als Herde gesehen, und das hat uns schon gross getäuscht, oben in unserem Haus. Und Das war höchstens maximal eine Zehntel von denen Schafen, die er gehabt. Das war natürlich riesengroß gewesen damals. Das war wirklich viel wert gewesen. Und die Hirten vom Nabal haben dort die Schafe gehütet. Und David und seine Männer waren dort und haben sie beschützt. Haben sie beschützt und bewacht und geschaut, dass nichts passiert, wenn sie die Schafe geschoren haben. Oder? Und hat David gefunden, so, jetzt schicke ich doch ein paar Männer zu dem Nabal, um zu schauen, ob der uns ein bisschen Futter gibt für ein Fest. Für einen Festtag. Und will ihm Gutes wünschen und schickt dann Männer zum Nabal. Und der Nabal hat zum Glück noch eine Frau gehabt. Ich kann einfach sagen, wenn der Nabal keine Frau gehabt hat, der hat keine einzige Mama in seinem Leben nachher. Aber kennen wir. Zum Glück hat er eine Frau gehabt. Und die Frau, von der steht ganz interessant im Vers 3 vom Kapitel 25. Und sie war eine Frau von Verstand und schön von Angesicht. Der Mann aber war roh und boshaft in seinem Tun. So Mann, ich will keinen rohen, boshaften Mann. Das andere ist super natürlich bei den Frauen, oder? Bei den Männern. Naja. Und so ist nachher, der David hat ein paar von seinen Dienern geschickt und sie sind zum Nabal gegangen und gefragt, hast du nicht einfach etwas, was du hast, was du uns mitgeben kannst? Sie haben nicht einmal verlangt von ihm, würdest du uns etwas holen, sondern das, was du zur Hand hast für uns zu messen, hast du uns etwas von dem her. Und der Nabal, wirklich, spinnst im Gring! Kreizen an, heisst nachher Kreizen an. Warum sollte irgendein davongelaufenen Knecht etwas geben, das ich nicht kenne? Fahr ab. Oder fahrt ab. Frei übersetzt. Und was mir interessant dünkt, was ich hier würde erwähnen, ist, wie die Männer dort waren. Und als die Leute in Davids hingekommen waren, die in Davids Namen all diese Worte mit Nabal geredet hatten, und ruhig warteten. Mir ist das Wort ruhig aufgefallen. Die anderen haben abwarteten. Und mir hat das irgendwie gerade angesprochen. Mir ist das Wort wirklich bleiben hängen. Das ruhig. Warum? Mir hat von manchem Jahr, wirklich manchmal, mal jemand einen Bibelvers gegeben. Und den habe ich nie vergessen seitdem. Und er war ganz ein Lieber gewesen mit mir, hat mir nur einen Teil von dem Vers gegeben, ich will jetzt ganz vorlesen. Jesaja 30,15 heißt folgendes: So spricht der Gott, der Herr, der Heilige Israels: Wenn ihr umkehrtet und stille bleibt, so würde euch geholfen werden. Und mit dem folgenden: Durch still sein und hoffen würdet ihr stark sein. Er hat mir nur den Teil gehabt, zum Glück. Dann heißt es noch: Aber ihr wollt nicht. Zum Glück hat er den ersten und zweiten Teil weggelassen, für mich. Aber das durch still sein und wachen oder hoffen würdet ihr stark sein, das ist mir so sehr nachgegangen. Bis heute. Und es geht mir immer wieder nachher. Und ich bin deutlich langsamer geworden mit meinen Antworten. Nicht, dass ich langsam bin. Ich bin noch viel schneller gewesen. Ich bin deutlich langsamer geworden mit meinen Handlungen, mit meinen Reaktionen, mit meinen Antworten, weil mir der Vers nachgeht. Und auch hier haben sie ruhig gewartet, oder? Und ich weiss noch, jemand hat mal einen Bibelvers von mir zitiert bekommen zu einer Taufe, die in die gleiche Richtung gegangen ist. Aus einem von meinen Lieblingsbüchern aus den Sprüchen. Sprüche 16 steht folgendes. Und ich will das wirklich als Herausforderung an euch Männer sagen, bösartig wie ich bin. Ein Geduldiger ist besser als ein Starker und wer sich selbst beherrscht, besser als einer, der Städte gewinnt. Und ich werde das später aufgrund der Reaktionen von David noch ein bisschen ausführen, die in dieser Geschichte wieder passieren. Ich kann mal so etwas anstoßen und noch ein ungeduldig zu machen. Und nachher, nach dem Zusammenschiss, verständlicherweise sind die Leute von David zurückgegangen und jetzt kommt David seine erste Reaktion. Die erste Reaktion, die er macht. Oder? Da sprach ich zu David zu seinen Männern: Gürtet sich ein jeder sein Schwert um. Und jeder gürtet sich ein Schwert um und auch David gürtet sich sein Schwert um und etwa 400 Mann zogen ihm nach, aber 200 blieben bei dem Tross. David hat gefunden: Weißt du was? Blass du mir in die Schuhe, jetzt komme ich aber hinterher. Und was hat er gedacht? Was hat er gedacht? Er hat gedacht Folgendes. Mal schauen, da steht es ganz ausführlich. Vers 34 heisst es. Nachher, wärest du nicht eilends mir begegnet, so wäre dem Nabal bis zum lichten Morgen nicht einer, der männlich ist, übrig geblieben. Das war sein Plan. Alle Männer. Du hast eine Fußnote anschauen, oder was? Gell? Wörtlich heisst es nicht ein, der an die Wand pisst. Oder? Gell? Drum. Oder? Kennen, der stehen kann, bisseln. Oder? Wer, und das ist das, darum hat er gesagt, gürtet euch Schwert um. Das war sein Plan. Ich bringe jeden Mann um vom Nabal. Jeden. Alle Knechte, alle Gielen, einfach alles, was männlich ist. Fertig. Weil er mir Gutes mit Bösem, in dem Fall wirklich Gutes mit Bösem vergelten hat. Und so war er unterwegs gewesen. Und jetzt kommt ganz eine interessante Zwischengeschichte, wo jetzt eben ich die Frau ermutigen will, die Frau zum Vorbild zu nehmen. Und nicht auf den Mann zu warten, wenn der Mann schlaffi ist, sondern zu laufen. Laufen. Aber der Abigail, Nabals Frau, sagte es einer von den Leuten und sprach, siehe, David hat Boten gesandt aus der Wüste, unseren Herrn zu grüßen. Er aber hat sie angeschrien. Oder? Und er erzählt so weit, und nachher heisst im Vers 17, so bedenke nun und sieh, was zu tun ist, denn es ist gewiss ein Unheil beschlossen über unseren Herrn und über sein ganzes Haus. Er aber ist ein heilloser Mensch, dem niemand etwas zu sagen wagt. Oder? Und die Knechte haben gewusst, hallo, sorry, der spinnt. Der kann sicher nicht den David anschreien. Oder seine Diener. Der David ist der, der uns geschützt hat. Und David ist der, der weit um bekannt war, dass immer einer von denen 10'000 geschlagen hat. Nicht nur zwei. Der hat genau gewusst, wenn der David kommt, vergiss es. Wir können ja auch einpacken, wir können auch heimgehen. Und zwar geht ins Grab. Oder? Er hat es gewusst. Und hat zur Abigail gesagt, schau, was kannst du machen. Und jetzt kommen die kommt der Abschnitt, den ich so interessant finde, wie die Frau absolut weise und super reagiert und handelt. Oder? Da eilte Abigail und nahm 200 Brote und 2 Krüge Wein und 5 zubereitete Schafe und 5 Maß Röstkorn und 100 Rosinenkuchen und 200 Feigenkuchen und lud alles auf Esel. Oder? Und die hat gewusst, jetzt muss ich etwas machen. Und die hat jetzt nicht gesagt, Leute, jetzt brauchen wir Futter für die Männer, weil die haben nach dem gefragt. Jetzt bringen wir ihnen das, was sie wollen. Und hat die Esel geladen und hat gesagt, geh vor mir her, ich komme an. Und sie sagte ihrem Mann Nabal nichts davon. Und das wird ja wieder einfach, ich finde das spannend. Wenn ihr Frauen wollt vorwärts gehen mit dem Herr und euren Mann ein Stück weit im Weg stehen, oder nicht so weit vorwärts gehen, wenn ihr mit dem Herr lauft, dann muss der Mann noch nicht einmal hören. Dann wird es merken, 1. Petrus 3 führt aus, wie der Petrus die Frauen ermutigt, zu schauen, dass ihre Männer auf den rechten Weg kommen. Ich würde das gleich auch sagen, es ist eine Herausforderung für euch, ich weiss es, aber es ist es. Weil ich weiss, die Frauen machen es lieber anders. Dort steht es ganz anders. Desgleichen sollt ihr Frauen euren Männern unterordnen, damit auch die durch das Leben ihrer Frauen ohne Worte gewonnen werden. Naja, ich weiss, es ist nicht ganz einfach, aber es ist der Weg zum Ziel. Und sie sagte ihrem Mann nichts davon. Die Abigail hat genau das gemacht, wo der Petrus näher den Frauen als Ermutigung schreibt, wie sie sollen schauen, dass sie ein gutes Leben haben und ihre Männer beeindruckt sind. Schlussendlich. Finde ich spannend. Klar hat es Männer nicht, dass man sagt, sie ständig im Schilf stehen. Die Frau ist die Person, die der Mann am besten kann korrigieren kann, weil sie am meisten gespürt von seinen was auch immer interessanten Haltungen. Das so als kleiner Hinweis. Aber ja, trotzdem, wir wissen, es nützt doch nichts, wenn wir jemandem, der nicht daher will, glaube nicht wirklich voll will, vorwärts gehen, sagen, jetzt mach endlich! Komm mit! Geht nicht. Andere Wege herum geht es auch nicht wirklich. Das ist vielleicht auch noch so nebenbei. Aber die Frau hat wirklich die Weisheit gehabt. Und sie wird hier als die Bibel muss als eine weise Frau, als die weise Frau schlichthin deklariert. Und nachher ist Abigail David entgegengegangen und hat ihn zum Glück getroffen. Also, nicht mit einer Waffe, sondern sie haben sich getroffen. Und dann sehen wir jetzt den David, oder? Da sehen wir 9, Vers 34, wiederholt sich da eigentlich schon vorher. Gott tue David dies und noch mehr, wenn ich ihm bis zum lichten Morgen einen übrig lasse, der eben ja. Und als nun Abigail David sah, stieg sie eilends vom Esel und fiel vor David nieder und beugte sich zur Erde. Und es ist jetzt interessant, mit was für einer Haltung, dass Abigail hier auf David zukommt. Mit, du wart mal schnell! Sondern kommt her, beugt sich auf die Erde und sagt dann, ach Herr, auf mich allein falle die Schuld. Hochinteressante Aussage. Finde ich ganz, ganz eine spannende Aussage. Wie sie hier stellvertretend für ihren Krüppelmann, sagen Sie es so, er war ja böse, stellvertretend für ihren Mann hersteht. Und sagt, auf mich allein kommt die Schuld. Oder? Und die meint das aufrichtig. Das ist nicht nie, und sagt, und was, denke ich nicht primär ihren Mann, sondern auch alle anderen schützen, dass die nicht des Todes sind, weil sie weiss, was passiert. Oder? Lass deine Magd reden vor deinen Ohren und höre die Worte deiner Magd. Und dann sagt sie, er regt dich nicht auf über den Mann, er ist ein Böse. Es ist so. Und so wie er heisst, ist er auch, er ist völlig ein Tor. Auf gut Deutsch einer, der nichts sieht. Einfach wirklich blind ist für das, was darauf ankommt. Oder? Und die Frau hat nicht nur das gesehen, sondern ganz klar auch gesehen, wie der Herr in dem Ganzen innen denkt. Und nach dem David aufzeigen, wie der Herr will handeln. Oder? Und führt das aus, und ich werde das mal lesen und vielleicht zwei, drei Mal innehalten und die Sachen kurz anschauen. Nun aber mein Herr, ab Vers 26, so wahr der Herr lebt und so wahr du lebst, der Herr hat dich davor bewahrt, die in Blutschuld zu geraten und dir mit eigener Hand zu helfen. Das ist wieder das Erste. Wir möchten nachher die kurze Ausführung von vorhin zum Thema Schuld, Blutschuld ist das Blut von einem Menschen, kommt auf dich selber, wenn du Unrecht Blut vergisst. Das sehen wir im Alten Testament x-mal, kommt immer wieder vor. Also, der Herr bewahrt dich davor. Der hat zwar deinen Mann angeschrien und ist ein Dummer und ein Blöder und sieht nichts, aber wegen dem dann einfach umlassen, ist nicht richtig. Das ist, was er wollte. Und sagt ihm, wenn du das machst, dann kommt sein Blut auf dein Haupt. Das heisst, der Herr wird von dir Leben fordern, weil du Leben vergossen hast. Und das ist so, wie es im Alten Testament läuft. So, und dann geht sie weiter und sagt, ganz, ganz interessante Sachen nachher, oder? So sollen deine Feinde und alle, die meinem Herrn übel wollen, wie Nabal werden. Hier ist die Segensgabe, die deine Magd meinem Herrn gebracht hat, das soll den Leuten gegeben werden, die meinem Herrn folgen. Meinem Herrn, meint sie der David und nicht der Nabal. He? Vergib deiner Magd die Anmaßung. Oder euch das, hey, nicht zum Stil, überhaupt nicht überheblich, sondern wirklich demütig kommt sie auf ihn zu. Und sagt, der Herr wird meinem Herrn ein beständiges Haus bauen, denn du führst des Herrn Kriege. Es möge nichts Böses an dir gefunden werden, dein Leben lang. Und die Sicht, der Mann war noch nicht König gewesen. Der Mann war noch nicht König gewesen. Und Abigail sagt ihm, der Herr wird dein Haus bauen. Und an dir wird nichts Böses gefunden werden. Und es ist am Schluss ja so gewesen, der David immer der Bus, dafür, dass er noch falsch gemacht hat. Und hat nichts Böses gefunden, ist nichts Böses gefunden worden an ihm. Sondern er ist der Vater geworden, der Ur-Ur-Ur-Vater geworden von Jesus schlussendlich. Oder? Und wenn ein Mensch sich erheben wird, dich zu verfolgen und dir nach dem Leben zu trachten, soll das Leben meines Herrn eingebunden sein im Bündlein des Lebendigen bei dem Herrn, deinem Gott, aber das Leben deiner Feinde soll er fortschleudern mit der Schleuder. Und wieder, wenn jemand dir nach dem Leben wird trachten, wird der Herr dein Leben bewahren, aber dein Finden wird er vor dir vernichten. Oder? Wenn dann der Herr meinem Herrn all das Gute tun wird, was er dir zugesagt hat und dich zum Fürsten bestellt hat über Israel. Gesagt, du wirst König werden. Ich weiß das, du wirst König werden, oder? So wird das Herz meines Herrn frei sein von den Anstoß und Ärgernis, dass du unschuldiges Blut vergossen und dir selbst geholfen habest. Oder? Wieder, wenn du dann König bist, wirst du nicht müssen aufgrund von dem Falschen, was du jetzt machen wolltest, ein Problem haben. Weil das wird gar nicht im Weg sein, oder? Und er sagt sie, wenn der Herr meinem Herrn wohltun wird, so wollest du an deine Magd denken. Oder? denk einfach das, was ihr gesagt habt, oder? Und das ist, die Frau kommt als ganz klar als Gottesbot dazu und ich muss sagen ihm, schau da, der Herr denkt so, du weißt das. Und der Herr wird dich zum König machen. Aber der Herr will dich zum König machen, der nicht eine Blutschuld auf sich trägt, weil er unschuldiges Blut vergossen hat. Und ihr werdet sehen, in der Geschichte, weiteren Geschichte von David, am Schluss, gerade wenn der Salomo anfängt, wie sein Königreich, wird alle Blutschuld eliminiert aus seinem Volk vorübergehend. Indem dass alle, die unschuldiges Blut vergossen werden, ihre Sorte werden empfangen. Und tut euch darlegen, wie Gottes Perspektive im Ganzen innen ist. Und jetzt ist natürlich die Frage, oder? Und jetzt kommt wieder die Situation, wo wieder von mir sieht, ein Mann nach dem Herzen Gottes Angst macht. Wie reagiert jetzt der David, wenn die Magd oder die Frau kommt und ihm so etwas erzählt? Er kann auslesen und sagen, ich habe meinen Plan, nieder mit den Männern, oder ich höre. Oder? Da sprach David zu Abigail, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, der dich heute mir entgegengesandt hat. Der David hat es gesehen. Die Frau kommt vom Herr. Der Herr hat mir die Frau geschickt und jetzt muss ich hören. Oder? Und gesegnet sei deine Klugheit und gesegnet seist du, dass du mich heute davon zurückbehalten hast, in Blutschuld zu geraten und mir mit eigener Hand zu helfen. Vorher hat er ja selber gesagt, ich will meine Hand nicht an Gesalbten legen, wo mir selber helfen. Und ich wieder potzhässig, ich will genau das machen, aber der Herr schickt jemanden, um ihn davor zu bewahren. Oder? Wahrlich, so wahr der Herr, der Gott Israels lebt, der mich davor bewahrt hat, übel an dir zu tun, wärst du nicht einst zu mir begegnet, so wäre und er eben in der Fahnenstange gewesen für den Nabal seiner Mannen, oder? Und dann hat David das Ding genommen, das Opfer genommen, oder die Gabe genommen, und Abigail ist zurück zu ihrem Mann. Das war böse gewesen, vergesst das nicht, oder? Und der Nabal hat wieder einmal einfach in seinem grössten Wahn, darf man so sagen, ein königliches Mahl gemacht und hat sich stockhagelvoll besoffen. Ja, das ist ja so, oder? Und er war sehr betrunken, oder? Nicht nur ein bisschen, oder? Sie aber sagte ihm nichts, weder wenig noch viel. Bis an den lichten Morgen, einmal mehr, hat sie das Mund zugehabt. Und gewartet, bis der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Als es am Morgen geworden war und die Betrunkenheit von Nabal gewichen war, sagte ihm seine Frau dies. Da erstarb sein Herz in seinem Leibe und er ward wie Stein. Die Abigail hat ihm erzählt und der Nabal ist wirklich erstarrt. Er ist, und ich denke, von Schreck erstarrt, was ihn eigentlich erwartet hat. Und zwar so masslos, also dass nachher es weitergegangen ist. Und der Herr hat nachher gesagt, und nach 10 Tagen schlug der Herr den Nabal, dass er starb. 10 Tage. Das ist nicht wirklich lang. 10 Tage später war der Mann tot gewesen. Ohne, dass der David überhaupt ein Schwert in die Finger genommen hat. Und darum sagt der David in seinen Psalmen, aufgrund von der Geschichte, der Herr wird mir zum Recht verhelfen. Der Herr wird meine Sache führen. Ich muss mir nicht recht schaffen. Und das ist etwas, was mir auch schon immer wieder aufgefallen ist, auch bei mir in der Arbeitswelt. Es gibt bessere und weniger gute Vorgesetzte. Und gewisse Vorgesetzte willst du, hast sie nicht. Aber wenn sie nicht direkt sind, vielleicht weiter oben. Und mir fällt auf, und das stellt mich auf, mir fällt auf, wie manche unbrauchbare Vorgesetzte in den letzten 5 Jahren in meinem Betrieb irgendwo verschwunden ist. Und ich habe schon manchmal im Betrieb gesagt, ich denke, hört, weißt du was? Du musst nicht versuchen, irgendetwas zu hebeln und zu machen. Sondern mach du deine Arbeit richtig und tu es auswarten. Oder? Und ich habe 2 im Betrieb, die sind wieder da, aber die haben nicht genug Geduld gehabt. Und gesagt, jetzt gar nicht. Wartet nur, es passiert etwas. Nee, passiert gleich nicht. Sie sind weggegangen, 2 Monate später ist alles anders gewesen, sie sind wieder zurück. Eben. Und dass der David da erlebt und beschreibt in seinen Psalmen, ist für mich, denke ich, etwas ganz, ganz Wichtiges, dass wir eben genau das haben, ein Geduldiger ist besser als ein Starker. Und einer, der sich selbst beherrscht, besser als einer Städte gewinnt. Und gerade in den letzten paar Tagen ist das Thema irgendwie wirklich auf mich gekommen. Ich habe gerade im Weiterlesen noch in einem ganz spannenden Buch über die Überzeugung und Glaubensrichtung von unserer Bewegung. Und dort bin ich jetzt gerade auch irgendwie zu diesem Thema gekommen. Und das war das Thema Frucht vom Geist gewesen. Und dort war eine Ausführung drin, die ich ganz, ganz spannend finde. Die Ausführung ist folgendermaßen: Wenn du die Frucht vom Geist anschaust, ist am Schluss, also eine Frucht, das ist wichtig, ist eine Frucht vom Geist, wir können nichts dazu tun, der Herr wirkt das in uns, und darum müssen wir sowieso darauf warten, sonst passiert gar nichts. Nur so ein kleiner Hinweis, wir können es nicht geduldiger machen, vor allem das nicht, glaube ich. Und da heisst es nachher, und da ist ein ganz unmögliches Wort drin eigentlich, lassen wir es jetzt. Zum Glück gibt es noch andere Bibelübersetzungen. Nein, Galater 5,23 heisst, oder 5,22, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit steht hier. Der Begriff Keuschheit ist eigentlich, was verstehen wir unter dem? Das ist für uns eigentlich rein eine liebliche Enthaltsamkeit, dass wir anständig sind. Eigentlich heisst der Begriff dort Enthaltsamkeit und noch besser über Selbstbeherrschung. Und Selbstbeherrschung ist natürlich viel weiter als nur dieser Begriff hier. Umfasst alles, was wir machen. Und dann kommen wir interessanterweise zu dem Punkt, das heisst, die Frucht vom Geist ist Selbstbeherrschung. Und in Sprüche heisst, einer, der sich selber beherrscht, ist einer, der Steck gewinnt. Und es wird dort so ausgeführt, in dem Zusammenhang auch, und das gefällt mir, wenn du dich nicht selber kannst beherrschen und dich nicht kannst kontrollieren in deinen Gefühlen, in deinen Taten, in deinen Handlungen, in deinen Emotionen. Ich sage nicht nichts haben, sondern kontrollieren. Das ist ein grosser Unterschied, oder? Dann erst kannst du eine Gruppe, eine Stadt, ein Land oder eine Gemeinde kontrollieren. Oder beherrschen auf eine gute Art, führen. Kontrollieren ist falsch, sagen wir wirklich führen in diesem Sinn, oder? Und der David beweist hier zweimal hintereinander, zwar zum Teil mit Nachhilfe, aber trotzdem Selbstbeherrschung. Wirklich Selbstbeherrschung. Und macht nicht das, was er im ersten Impuls oder durch Anstoß für andere Menschen würde machen, sondern er beherrscht sich selber. Und ist so wieder ein Beispiel für die Frucht vom Geist, wo der Herr sagt, die Frucht vom Geist ist Selbstbeherrschung. Und es heisst irgendwo, nein, Jakobus heisst es, wer sein Mut beherrscht, ist ein vollkommener Mann. Und es ist wieder das Gleiche, schlussendlich wieder Selbstbeherrschung, oder? Und dort ist es David ein Vorbild, was wir Männer sollten machen. Und Abigail ist uns ein Vorbild, was der Herr kann machen als Frau, wenn sie gleich Vollgas mit dem Herrn laufen, auch wenn ihr Mann ein Bauer ist. Ich sage es mal so plakativ, oder? Er war ein Bauer in dem Fall, ist das einer gewesen, hat einfach einen Haufen Schafe und Geissen gehabt, oder? Versteht mich ja nie rassistisch gegenüber den Bauern, wenn ich das sage. Sonst müsste ich, das ist ja nicht das Problem. Ich habe gar nichts gegen Bauern. Das ist so eine komische Wortwahl, die sich irgendwie die muss ich irgendwann schon noch eliminieren. Mal schauen. Und sich irgendwie auswechseln mit einem anderen Begriff. Und so haben wir zwei Geschichten. Zwei Kapitel. Im Alten Testament, ja, so im Englisch gelesen, dann muss ich. Das ist nicht nur eine Geschichte, offensichtlich. Wenn wir das genauer anschauen, kommt da extrem viel Hunger raus. Und ich möchte nachher ermutigen, lesen das Alte Testament, oder der Herr wird es auftun. Es hat nur damit zu tun, ob der Herr es auftut oder nicht. Ob wir es wollen. Wenn wir denken, oh, dann möchte ich lesen. Dann lesen wir es halt einfach. Und ich bete, ich bin der letzte. Erstaunlicherweise denke ich, die sind viel schneller durch. Das stört mich aber gar nicht. So spannend. In den letzten 5 Wochen habe ich 10 Kapitel knapp anschauen können. Aufgrund der Tatsache, dass so viel drin ist. Das ist ein absoluter Schatz. Auch gerade in dem Alten Testament von dem her, oder? Und vielleicht ganz kurz zum Zusammenfassen, was ich denke, was ich wirklich mitgeben und mir mitgeben ist, als Männer tun wir uns selber beherrschen. Als Frauen gehen wir mutig und still mit dem Herrn weiter, auch wenn die Umstände nicht unbedingt immer optimal sind. Und lassen wir den Herr unsere Sache führen. Und schauen wir nicht selber, uns einen Platz zu schaffen. Oder uns Recht zu verschaffen. Der Herr wird uns Recht verschaffen. Das wird er machen. Zu seiner Zeit. Der David ist weit über 10 Jahre, Gesalbter vom Herr und nicht König. Er hat lange müssen warten, bis ihm der Herr Recht verschaffen hat, ob er schon lange gewusst hat. Und lassen wir den Herrn führen. Amen.